Hallo, hier ist Axel.
Und hier ist Mirko. Hallo, herzlich willkommen zu Sigma 2 Foxtrot. Heute wieder mit einer Folge The Pick of the Week. Axel, was haben wir alles?
Oh, wir haben eine ganze Menge. Wir haben hier zuerst auf der Liste stehen David Seeds, A Very Short Introduction.
Dann wollen wir uns über Jules und Michel Verne unterhalten. Wir haben einen Artikel ausgegraben, der sich mit Zukunftsvisionen beschäftigt. Philipp K. Dick ist kurz Thema. Und Schund- und Schmuddelliteratur. Eigentlich eher Schundliteratur,
Ja,
oder?
richtig. Wir müssen so ein bisschen auch diesem Hardboiled Crime Anspruch gerecht werden. Und Schundliteratur ist, finde ich, ein benachbarter Aspekt. Und ja, den nehmen wir heute uns auch einfach mal vor.
Den nehmen wir uns vor. Ja, wir sehen uns in der Zukunft und in anderen Realitäten, wie sich die Menschen die Zukunft vorstellen. Das hat es ja eigentlich schon immer gegeben, schon seit der Antike. Und Prä-SF-Zukunftsvisionen gibt es tatsächlich erstaunlicherweise mehr, als man denkt. Und dann steigen wir auch gleich ein. Das englischsprachige Hörbuch, das ich mir neulich auf Audible besorgt habe, ist von David Seed. David Seed ist Englischprofessor an der University of Liverpool, hat viel über SF geschrieben, eine ganze Menge. Der kennt sich wirklich gut aus. Und das Hörbuch heißt Science Fiction, A Very Short Introduction, gelesen von Brian Holzoppel, der heißt wirklich so, 4 Stunden 48 Minuten. Ja, das ist eine Menge Name-Dropping. Also er diskutiert zunächst einmal, was er für Science Fiction hält oder was seiner Meinung nach Science Fiction ist. Und dann geht er wirklich vom 17., 18. Jahrhundert, erwähnt noch ein paar Autoren davor, und dann haut er die Namen raus, haut die wesentlichen Werke raus. Und da sind Sachen bei, man merkt einfach, dass er sich damit beschäftigt hat. Davon habe ich noch nie gehört vorher. Solides Hörbuch, englischsprachig. Und wenn man schnell Informationen braucht, in fast 5 Stunden kann man das kann man eigentlich ganz gut hören, kann man hier eine ganze Menge Informationen finden. Und wie ich finde, ja, das lohnt sich auf jeden Fall bei Audible.
Kann man das als Lexikon benutzen oder ist das mehr so eine gegenwärtige Standortbestimmung, beziehungsweise inklusive der Historie der Science Fiction?
Ja, das ist nicht wirklich. Er handelt sehr schnell, aber er sagt es ja auch, eine Short Introduction, handelt sehr schnell wesentliche Autoren ab, gibt kurze Einblicke. Er hat das Ganze thematisch aufgeschlüsselt. Also es gibt etwas über Roboter, es gibt über die Stadt als, das finde ich auch hochinteressant, die Stadt als Thema der Science Fiction, Raumfahrt, Space Opera. Er handelt diese ganzen Bereiche der Science Fiction ab. Schnell, kurz, bündig, fundiert. Man muss also sehr schnell mitschreiben, um hier noch die ganzen Literaturtipps mitzubekommen. Aber man bekommt vor allen Dingen, was ich erstaunlich fand, einen Einblick darin, wie viel Prä-SF und wie viel Science-Fiction-Themen es lange vor dem goldenen Zeitalter und lange bevor in den 20er, 30er Jahren die Science-Fiction als Genre existierte, schon vorher an Utopien und Ähnlichem da war. Also, das lohnt sich
Ja,
wirklich.
das ist ja sowieso interessant, an wie großes Feld im Prinzip dieser ganze Bereich Archäologie in der Science Fiction einnimmt. Eigentlich verwunderlich für etwas, was sich mehr der Zukunft zuwendet, aber ja, so wie du das beschreibst, kann man da noch ordentlich in der Vergangenheit buddeln.
Oh ja, eine ganze Menge, eine ganze Menge. Viele Werke sind natürlich auf der einen Seite nicht mehr lieferbar oder so obskur und unbekannt, dass es schwer wird, ranzukommen. Aber es gibt auch eine ganze Menge, die Public Domain sind. Natürlich im englischsprachigen Original. Einige sind auch übersetzt worden. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Themen bereits behandelt werden, sagen wir, für uns klassische SF-Literatur seit den 30er Jahren auch behandelt, was die schon vorher gemacht haben. Ich denke, da kommen wir bei Zeiten auch noch mal drauf zu sprechen.
Okay, Stichwort klassische Science Fiction. Haben wir da nicht auch was für heute?
Ja, und zwar kurz über Jules Verne. Das ist nämlich auch so einer, der eine Zukunftsvision geschrieben hat. 1963 einen Roman Paris im 20. Jahrhundert, der allerdings erst tatsächlich 1994 veröffentlicht wurde. Das ist eines der sogenannten verlorenen Werke. Und es handelt im August 1960, wird ein dystopisches Paris beschrieben. Da sind Hochgeschwindigkeitszüge, Automobile, gasbetriebene Automobile, Taschenrechner. Allerdings Und auch Wolkenkratzer, das fanden die Leute ganz besonders interessant. Die Naturwissenschaften dominieren und herrschen, aber Kunst, Musik und Literatur sind quasi verachtet. Und Michel, das ist auch ganz interessant, Michel, der Protagonist, also das Ganze nimmt kein gutes Ende. Ich kann mich noch erinnern, als das 1994 erschienen ist, das war mein erstes Lehrjahr im büchervertreibenden Gewerbe, wie die Leute außer sich gerieten, dass da ein neuer Roman von Jules Verne aufgetaucht sein soll. Und in dem Zusammenhang ja Michel Verne. Ich hatte vollkommen verdrängt, dass er einen Sohn namens Michel hatte.
Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist aber auch insgesamt eher eine tragische Geschichte, oder?
Ja, sehr tragisch. Der gute Michel war in der Kindheit doch eher ein krankes Kind, sehr anfällig und schwierig. Wenn man sich die Beschreibungen durchliest, die es über ihn gibt, könnte man ihn als Arschlochkind bezeichnen. Richtig verzogen kann man das nicht nennen, weil seine Eltern sich wirklich Mühe gegeben haben, aber er war ein aufmüpfiger kleiner Sack. 8 Monate lang haben sie ihn dann in die Besserungsanstalt gesteckt. Da war er, ich glaube, 14, 15. Und da gab es einen militärischen Drill. Und das hat Michel dazu veranlasst, seinen Vater so richtig zu hassen. Hat aber nichts gebracht. Dann haben Jules Vernes Frau und er beschlossen, ihn ganz einfach hier zur See zu schicken. So, du gehst jetzt als Schiffjunge auf das nächste Schiff. Und Jules Vernes Bruder war das, glaube ich, Paul Verne, hat das tatsächlich arrangiert, dass der mit auf so einen Frachter, auf so einen Segler kommt und nach Indien fahren sollte. Und das wirklich Harte an der Sache ist, damit der die Zeit zwischen Ablegen des Seglers und zu Hause sein keinen Unsinn anstellt, haben sie ihn einfach in den Knast in Nantes stecken lassen. Das ist wirklich heftig. So, du fährst jetzt zur See, aber bis dahin kriegst du einen Gratisurlaub im nächsten Knast. Und interessanterweise allerdings hat Michel dann auf der Fahrt nach Indien das erste Mal sich wirklich mit den Werken seines Vaters auseinandergesetzt. Jules Verne war schon ein ja arrivierter, anerkannter Schriftsteller. Und der kommt zurück und tada, der Konflikt geht aber blöderweise weiter. Jules Verne hat ihn aus dem Haus geworfen und dann gibt es einen Skandal nach dem anderen. Er heiratet eine Sängerin. Der Vater ist darüber entsetzt, dass er da so ein Mädchen heiratet, weigert sich da sein Ja-Wort zuzugeben, wird dann überredet. Halbes Jahr später hat Michelle eine minderjährige Geliebte, die dann angeblich auch noch schwanger ist. Und das geht hin und her. Und was ich nicht wusste oder ich habe es vergessen, ist, dass tatsächlich der Neffe Jules Vernes, Gaston Verne, versucht hat, Jules Verne umzubringen.
Unglaublich.
Also, ja, es gab einen Mordanschlag regelrecht. Und das war 1886. Das hatte allerdings zur Folge, dass Michel und Jules Verne sich dann näher kamen und einige Jahre später haben sie sich dann endgültig versöhnt. Michel hat ein wenig Erfolg gehabt als Komponist. Es gibt einen komponierten Walzer. Er hat Gedichte geschrieben und Jules Verne hat ihm eine Stelle besorgt im Figaro, dem ja, satirischen Magazin. Er war ein freier Mitarbeiter, verfasste einige Artikel, die sogar ziemlich erfolgreich waren. Dann hat er sich zwischendurch als Geschäftsmann versucht, aber hat es voll in den Sack gehauen. Das ist ein finanzielles Fiasko. Er hatte kein Geld mehr, er hatte keine Arbeit mehr und lebte nur noch von dem, was sein Vater ihm überwies. Und der bot ihn quasi an, hier, ich habe noch Material für einen Roman, schreib du den doch. So, und ja, hat er dann auch gemacht, diesen Roman geschrieben, Clovis d'Ardentor, das war 1896. Das sind zwei rivalisierende Reisebüros und wurde dann unter dem Namen Jules Verne veröffentlicht. 1905 stirbt Jules Verne und der gesamte schriftstellerische Nachlass wird Michel übergeben. Und Michel in Geldnot hat dann angekündigt, dass so eine ganze Reihe unveröffentlichter Romane da noch rumliegen. Und der überlegt sich, ob er sie überhaupt veröffentlichen möchte. Natürlich wollte er mehr Geld rausschlagen, hat er auch geschafft. Und es gibt bis heute das ein oder andere obskure Werk, wo man sich einfach nicht sicher ist von den Spätwerken. Ist es jetzt wirklich Jules Vernes eigene Schrift? Hat er das geschrieben? Oder hat Michel Verne da nur irgendwas aufgenommen und es selber geschrieben? Man weiß es einfach nicht. Das Interessante wirklich bei Paris im 20. Jahrhundert ist, dass das in Michel Vernes Tresor, der Michel Verne verstarb 1925 und dieser Tresor, der existierte noch und das war einfach schlicht vergessen. Man hatte vergessen, dass es den gibt. Man nahm an, der sei leer und 1989 dann wurde das Ding geknackt und siehe da, das scheint ein Jules Verne Original gewesen zu sein. Michel Verne hat noch 1914 daran gearbeitet, dass das Werk Jules Vernes verfilmt worden ist. Und wir haben ja schon mal über den Film Hugo Cabret, der von Martin Scorsese verfilmt worden ist, gesprochen, wo ein Junge in einem Pariser Bahnhof lebt und die Uhren aufzieht und er entdeckt, dass der Uhrmacher, war es glaube ich dargestellt von, ich meine Ben Kingsley, dass der früher ein Filmemacher war vor dem Ersten Weltkrieg. Die Leute liebten seine Filme und er war Dekorateur. Nein, er war im Film spielt er einen Spielzeugmacher. Verzeihung, ich nehme das zurück. Er spielt einen Spielzeugmacher und der Dekorateur soll der Dekorateur gewesen sein, der diesen berühmten Film Die Reise zum Mond von Jules Verne, wo die da mit der Kanone abgeschossen werden und die Rakete im Gesicht des Mondes einschlägt. Dieses Bild kennt man vielleicht. Das ist ja auch hochinteressant, dass Jules Verne beispielsweise diese Berechnungen, die er da angestellt hat, die sind durchaus realistisch. Und er hat die Kanone dort aufgestellt, wo die ESA heute ihre Raketen abschießt. Also das sind schon einige interessante Sachen.
Aber das ist doch dieser Georges Méliès-Film, oder? Ja.
Richtig, genau. Ja. Das ist eine ganz interessante Sache. Also Jules Verne, du weißt ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Axel und ich waren mal auf dem Büchertrödel und da habe ich dann auch mal zugeschlagen und einige sehr schön eingebundene Sachen von Jules Verne ergattert. Und ich finde, Jules Verne ist einer der großartigsten Autoren, die es gibt, ne?
Ja, und wer ihn bis jetzt vielleicht noch nicht so gekannt hat, dem hat sicherlich diese abenteuerliche Story, die du hier zum Besten gegeben hast, Lust gemacht, weiter in sein Werk einzusteigen. Ich selbst habe auch erst vor einer Woche ungefähr ein Buch mitgenommen von Friedrich Wolf Zettel, Jules Verne. Das ist erschienen im Artemis Verlag in der Reihe Artemis Einführung und das bietet einen ersten kompakten Überblick in die verschiedenen Schaffensperioden von Jules Verne und in dessen verschiedenen thematischen Schwerpunkte. Aber also diese Story mit seinem Sohn, die ja doch teilweise sich sehr schlimm anhört, die war mir so wirklich nicht bewusst.
Ja, ich empfehle da den Wikipedia-Artikel unter anderem, der ist wirklich gut geschrieben. Da habe ich auch die meisten Informationen raus und dann hier und da mal was zusammengeklappt, was ich über die Jahre auch wieder vergessen habe. Als das Buch 1994, Paris im 20. Jahrhundert, erschien, da war es tatsächlich so, dass ein bisschen mehr Informationen nach oben drang, aber das wurde auch sofort wieder vergessen. Dass es diesen Michel Verne gab, ja, das wissen Jules Verne-Enthusiasten und die kennen auch die Geschichte dahinter. Aber in den meisten Fällen denkt man eben nur an Jules Verne und nicht ja an seinen Sohn,
Ja.
der Literaturgeschichte anheimgefallen. Ja, und eine andere Zukunftsvision, die bietet ja auch Robert Jung. Das ist ja ein Zukunftsforscher. Und er hat ein Buch mal geschrieben, Die Zukunft hat schon begonnen, das ist in den 50er Jahren erschienen. Und ich, ja, 50er Jahre Zukunftsvision, das ist immer so eine Sache. Ich war nicht wirklich begeistert zuerst und dann habe ich mich wieder mit ihm beschäftigt. Der Jung tatsächlich, hieß früher Robert Baum, hat sich dann später umbenannt, der ist 1913 in Berlin geboren worden. Und was ich lustig finde, ist, dass Egon Erwin Kisch, der Journalist, der berühmte Journalist, Untermieter in dem Hause der Eltern von Robert Jung war. Und der hat ihn immer auf Recherchetouren mitgenommen. Und da hat er einen so ordentlich den Journalismusberuf gelernt. Die Zukunft hat schon begonnen. Ja, es hieß im Untertitel Amerikas Allmacht und Ohnmacht. Später in einem anderen Vorwort schreibt er, ja, es ist gar nicht jetzt böse auf Amerika bezogen, aber als technische fortschrittliche Nation hat man damals in den 50ern und später noch in den 60ern natürlich Amerika gesehen. Was er hier schreibt, da drin ist recht interessant. So stellt sich ein Zukunftsforscher die Zukunft eben vor. Er sagt auch, die Zukunft hat begonnen, ist nicht das Endstadium der Menschheitsgeschichte. Es ist kein fertiges Buch, sondern ein Anfang. Und das hat er auch immer wieder betont. Er sagte, was er an Vorschlägen macht, das sind Sachen, über die man nachdenken soll, die man weiterentwickeln soll. Es war ihm also wichtig, dass seine Zukunftsentwürfe keinen Absolutheitsanspruch haben, sondern dass sie ihn anregen zum Nachdenken.
Ja, das ist ja auch typisch für die Zukunftsforschung. Sie ist ja immer eine Mischung aus einer tatsächlichen Analyse der Vergangenheit und der gegenwärtigen Zustände und dann natürlich garniert mit einem Wunschdenken. So kann man es ja auch ausdrücken.
Ja, also er schreibt dann hier auch vom Bahnhof zu den Sternen oder hier Roboter im Büro, ne, solche Sachen. Das ist ihm sehr wichtig. Und es gibt auch im Internet ein interessantes Interview mit Jürgen Streich, der selbst Autor war. Das hat er an 1988 mit Robert Jung persönlich geführt. Und auch da beschreibt er das nochmal, dass positiv gedacht werden muss. Also man muss auch nicht nur Dystopien denken. Und das kritisiert er teilweise an der Science Fiction, dass die immer auf Konflikt aus ist. Dann sagt er, ja klar, auf der einen Seite, es muss spannend geschrieben werden, aber ihn stört es schon so ein bisschen, dass da keinerlei positive Aspekte bei beleuchtet werden. Dem kann man natürlich widersprechen.
Ja, also das in der DDR war zum Beispiel das Programm, würde ich sagen, eher optimistisch ausgelegt bei diesen technisch-utopischen Romanen. Die heißen deswegen auch technisch-utopisch und nicht technisch-dystopische Romane. Ja, heute,
richtig, richtig. Genau.
Also dein Appell, den kann man natürlich heute wirklich mit gutem Grund nach außen senden. Ich würde schon sagen, dass im Moment eher die Dystopien und vor allem die Zombie-Dystopien überwiegen, oder? Täuscht mich das?
Ja, definitiv. Ein Roman, von dem ich jetzt gehört habe, von Matthews, heißt da, glaube ich, Cyberstorm. Da geht es auch darum, das Internet bricht zusammen. Und er beleuchtet jetzt nicht die Aspekte auf der Cyberseite, was das für die Computergesellschaft bedeutet, sondern was das für die analoge Gesellschaft bedeutet, dass plötzlich in New York gar nichts mehr geht. Und die verschanzen sich und es gibt Schießereien und es gibt einen Prepper, es gibt jemanden, der vom Smartphone nicht weg kann und plötzlich ist ihm das entzogen. Da ist auch eine ganze Menge und das ist auch sehr, sehr dystopisch. Und Zombie-Apokalypsen, ja, die sind natürlich en masse da. Wir haben da ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber was Robert Jung in diesem Interview sagt, ist, die sprechen über Science Fiction und er sagte, ihm wäre jetzt wichtig, eine Geschichte, die Schwächen der Maschinen stärker betont als deren Stärken. Naja, dann kann man sagen, Asimov zum Beispiel, einer von denen und noch ein paar andere, die haben sowas schon sehr stark betont. Die haben das schon gesagt. Und er würde gerne eine Science-Fiction lesen, die von der Wiederkunft des Paradieses, also vom zweiten Paradies, spricht. Das finde ich persönlich, ja, es ist wünschenswert, wenn man Science-Fiction positiv gestaltet, aber es ist langweilig, fürchte ich.
Ja, das steht uns vielleicht noch bevor. Schade, dass Robert Jung diesen Roman nicht mehr selbst schreiben kann. Also dann wäre er eigentlich prädestiniert dafür gewesen, wenn ihm schon sowas vorgeschwebt ist.
Definitiv, ja, definitiv. Das passt auch zu dem Artikel, von dem wir vorhin gesprochen haben. Der Trendforscher Gabor Jansky aus Leipzig, der hat, wie hieß der Artikel nochmal? Wie unser Leben
in 10 Jahren aussehen wird.
Ja, genau, da machen wir einen Link drauf. Der hat auch so Sachen geschrieben wie "So arbeiten wir in der Zukunft" oder das Recruiting-Dilemma. Der beschäftigt sich ja auch mit der Zukunft. Dieser kurze Artikel gibt eine Menge Einblick, wie ich finde.
Ja, und da kommt eben das von mir eben schon erwähnte Zukunftsdenken wieder zum Tragen. Also es ist so eine Mischung aus Dingen, die tatsächlich absehbar sind und die auch schon vor 15, wenn nicht sogar 20 Jahren im Schwange waren, wie zum Beispiel, dass wir Jobnomaden werden. Wir sind es ja teilweise sowieso schon. Also dieser Begriff, der kursiert nun wirklich schon längere Zeit. Ansonsten, das kommt in diesem Artikel vor, aber ich habe es dann auch in anderen Zusammenhängen gehört oder gesehen, weil diese Geschichte wurde, glaube ich, gerade insgesamt so ein bisschen durchgereicht durch mehrere Blätter beziehungsweise Webseiten, dass wir zum Beispiel keine Waschmaschine mehr haben werden oder dass die jungen Großstädter keine Waschmaschine mehr haben werden, weil sie sich wahrscheinlich beim nächsten Umzug nicht weiter damit belasten wollen, sondern dass es Wäschedienste gibt, die die Wäsche abholen und dann gereinigt wieder zurückbringen.
Ja, das erscheint als vollkommen triviales Beispiel, aber letzten Endes ist es schon interessant zu wissen, die Kommunikation verändert sich. Das ist aber nichts Neues. Die hat sich seit der Antike immer wieder verändert. Ja, und spätestens seit der Erfindung des Buchdrucks ist Kommunikation wieder was völlig anderes geworden. Dann Telefon, Internet und so weiter. Das ist ja eine Binsenweisheit. Aber dass das sich weiterentwickelt, dass, wie du gerade gesagt hast, Besitz sich verändert oder das Denken und der Anspruch von Besitz sich verändert, das konnte man, ich glaube, Ende der 90er in einem Buch von Jeremy Rifkin lesen, nämlich Access. Darüber hatten wir bestimmt auch schon gesprochen. Wer den Access, also den Zugang hat, der genießt Privilegien. Und da die Gesellschaft migrantischer wird, also Jobnomaden, das finde ich ist ein großartiger Begriff, die alle 2, 3 Jahre den Job und das Unternehmen wechseln, die müssen dann natürlich auch woanders hinziehen und die wollen ihren Besitz gar nicht mehr so groß haben, sodass man viele Kisten packen muss, sondern was ich auf meinem Laptop habe, was ich auf meinem, na, wie heißt das? Smartphone und so weiter, ja, genau. Ich mache den ganzen Tag damit rum, aber kann das Wort Tablet nicht aussprechen. Da fehlt was. Ja, diese Sachen, man hat alles da, man hat den Zugang dazu und man kann eine ganze Bibliothek mit sich führen. Die zwischenmenschlichen Bindungen ändern sich auch. Das hat er angedeutet. Das finde ich auch hochinteressant. Also, das hat natürlich gesellschaftliche Auswirkungen, die wir noch gar nicht absehen können.
Ja, vor allem auch den Bereich Verkehr finde ich hochspannend, weil es geht auch den Deutschen liebstes Kind, dem Auto an den Kragen. Das wird eigentlich auch immer irrelevanter als Statussymbol. Das war bei der Generation unserer Eltern, war das noch was anderes, weil die haben wirklich noch eine Zeit erlebt, wo ein Auto ein Statussymbol war und wo das nichts Alltägliches war. Und es scheint nur ein Widerspruch zu dieser Migrationsbewegung oder zur Bewegung der Jobnomaden zu sein, wo man ja meinen sollte, dass man mobil und flexibel sein müsse. Aber ein Auto muss man ja heute nicht mehr besitzen, beziehungsweise man muss überhaupt kein Verkehrsmittel besitzen.
Ja, das Interessante.
An die Stelle sind dann auch einfach andere Geräte geraten. Auch das ist nichts Neues. Bei Jugendlichen hat zum Beispiel das Smartphone einen viel größeren Wert. Während vor 20, 30 Jahren, sobald du 18 wurdest oder hast noch mit 17 Jahren, hast du ja schon angefangen, gleich deinen Führerschein zu machen.
Ja, interessant ist in dem Zusammenhang auch, wenn man jetzt Jeremy Rifkins Access Modell nimmt, dass die Leute, das gibt es ja Carsharing. Es gibt Carsharing-Stationen, da kannst du dir dein Auto freischalten lassen, dass, wenn man einem betuchter ist, sich natürlich die dickeren Autos leihen oder sharen kann. Also dieses Prinzip des Statussymbols lässt sich sehr wohl auf eine Gesellschaft übertragen, deren der eigentliche Besitz weniger ist, aber die Zugänge, die sie haben, dann doch privilegierter sind.
Ja.
Ja, und auch die Zunahme der Dienstleistungsverhältnisse, das sieht man ja. Ich meine, du kannst es noch besser beurteilen als ich, dass sich das Ruhrgebiet beispielsweise gerade seit 15 Jahren strukturell gewaltig wandelt.
Ja, natürlich, das ist ein ganz großer Sektor, der hier auch propagiert wird, der Dienstleistungssektor, ob er tatsächlich so erfolgreich ist oder ob er wirklich so das große Plus dieses Strukturwandels ist, das wird sich vielleicht noch herausstellen.
Ja, und wie du sagtest auch gerade, die Mobilität und auch wie das Ganze mit dem Reisen, mit dem von Ort zu Ort Reisen zusammenhängt, da gibt es eine neue Serie oder soll es eine neue Serie geben im Fischer Verlag. Entwürfe für eine Welt mit Zukunft. Betonung ist auf mit Zukunft. Das ist der Utopiegedanke, der hier seit einigen Jahren ventiliert wird. Also gute Orte in der Zukunft, Idealgesellschaften, Fortschrittsoptimismus, der medial genauso allgegenwärtig ist wie sein Gegenteil, eben Disaster Porn und Apokalypsen, Visionen. dass Leute versuchen, hier positiv in die Zukunft hinein zu konstruieren. Wie Stefan Rammler mit dem Buch Schubumkehr, die Zukunft der Mobilität. Das ist ein Buch aus dieser Reihe, was ich sehr gut fand. Kurz angerissen, hier geht es darum zu entwerfen, wie wir mit einem Fünftel der Energie, die wir aktuell verbrauchen, auskommen und das, was wir gerade schon besprochen haben, andere Mobilitätsmodelle entwerfen. Ja, öffentlicher Personennahverkehr. Also in meiner Gegend ist das nicht so berühmt. Da sind wir von der Zukunft noch sehr weit entfernt. Aber dieses Entwerfen von positiven Zukunftsbildern, Vorschläge machen und Ideen, das hat ja Robert Jung schon lange vor 1988, vor diesem Interview immer wieder postuliert, dass Geld aus dem beispielsweise Rüstungsetat abgezogen werden muss, um eine Art Kreativitätsausbildung der Leute zu gewährleisten.
Ja, das sind nur schwammige Begriffe mehr oder weniger, für die man vielleicht teilweise schlecht Geldgeber findet oder ja, ich weiß es auch nicht, was dahinter steckt. Natürlich, da einige Leute sind sich da einig, dass dieser Bereich viel mehr gefördert werden müsste, aber auf der anderen Seite, ja, es ist teilweise zu wenig greifbar. Also was ist Zukunft? Zukunft, das ist ja per se schon etwas, was man nicht fassen kann. Es gibt halt immer wieder diese Gegenmodelle und es gibt auch von zum Beispiel von dem amerikanischen Programmierer und Informatiker Alan Kay den Ausspruch, the best way to predict the future is to invent it. Aber ja, irgendwie scheint die Zukunft als Investitionsmodell sich noch nicht so durchgesetzt zu haben.
Ich glaube aber, dass jetzt, dass sich das in den nächsten Jahren sehr, sehr stark wandeln wird. Zukunftswerkstätten, als ich in den 90ern den Begriff das erste Mal gehört habe, kam mir das so, herrje, wir reden mal irgendwie beim Kräutertee darüber. Also ich hatte sämtliche negativen Vorurteile, die man sich vorstellen kann, aber das ist natürlich auch eine gewisse Ignoranz gewesen. Nur, man darf nicht vergessen, die ganzen Sachen werden wesentlich cleverer, wesentlich elaborierter ist. Die ökologische Pistole sitzt uns auf der Brust. Wir müssen handeln. Es geht gar nicht mehr anders. Und dann tauchen so Leute auf wie Michio Kaku, der ein Buch geschrieben hat, Die Physik der Zukunft. Und das ist ein Starphysiker, der lehrt in Amerika und hat 300 Forscher von Rang wirklich befragt, wie sie die gesellschaftlich-technische Entwicklung und sehen und wie sie verlaufen wird. Nanobots, Hologramme am Konferenztisch, aber auch Wetterbeherrschungen, die Abschaffung der Nationalstaaten. Das ist echte seriöse Forschung, seriöse Zukunftsforschung. Stefan Ramlers mit Schubumkehr im August diesen Jahres wird erscheinen von Ines Heindl ein Buch, Lust am Genuss, Esskultur, Ernährung und Konsum in der Zukunft. Das sind handfeste Sachen, die wesentlich weniger schwammig werden oder die beginnen wesentlich weniger schwammig zu werden und wesentlich konkreter zu zeigen, was in der Zukunft möglich sein wird, hoffentlich möglich sein wird. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass solche Sachen, wenn ich sie im Fernsehen sehe, so ein bisschen Mutmachgeschichten für Erwachsene sind.
Naja, ich auf der anderen Seite, wer einfach mal die Ärmel hochkrempelt und sich auf die Zukunft einlässt, auf das Unbekannte, auf die weißen Flecken auf der Karte, siehe Magellan, James Cook, Christoph Kolumbus, der kann sich natürlich auch einen unsterblichen Namen machen. Also man muss Risikobereitschaft mitbringen. Und ja, eine gewisse Offenheit. Und mit diesem, dass das vielleicht etwas schwammig ist, das könnte ich mir vorstellen, dass das im Aufbruch auch ist, dadurch, dass wir in einem extremen Online- oder Internetzeitalter leben, was vor 20 Jahren so in der Form möglicherweise auch noch nicht absehbar war. Vor allem dieses Konzept des Virtuellen, des Nicht-Fassbaren, des Nicht-Greifbaren, das hängt uns wahrscheinlich noch immer so ein bisschen nach. Und das ist überhaupt erstmal so eine Materie, mit der man lernen muss, umzugehen, dass da eben etwas ist, was gar nicht mehr materiell fassbar ist im Prinzip. Mhm. Und im Zusammenhang damit sehe ich das auch ein bisschen, dass man halt auch sagt, okay, die Zukunft, wir können sie nicht genau in der Hand halten. Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt, aber wir müssen eben entschlossen damit umgehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke schon, dass solche Überlegungen ihre Berechtigung haben. Das mit dem, ja, ich besitze etwas, aber ich habe es nicht greifbar. Ich habe keinen haptischen Bezug dazu. Mhm. Ja, also E-Books, ganzes Tablet voller E-Books. Trotzdem habe ich sie in einer gewissen Art und Weise. Dieses Umdenken, ich glaube, das findet jetzt gerade erst statt.
Ja, überhaupt dieses ganze Datenmodell, ne, dass man mit Daten Geld machen kann. Das ist, was
Ja,
irgendwie
ja.
auch schon ein abenteuerlicher Gedanke ist. Aber kommen wir doch mal zu einer, wie kriegen wir da jetzt den Dreh hin, zu einer rückwärtsgewandten Form der Zukunft, zum kontrafaktorischen Erzählen?
Ja, das kontrafaktorische Erzählen ist eine ganz interessante Sache. Hypothetisches Erzählen. Ein Professor für neuere Geschichte, wie Richard J. Evans, der in Cambridge unterrichtet, der hat eine große Skepsis dem gegenüber. Und er fragt, hat das für den Historiker eigentlich einen Nutzen oder ist dieses Spekulieren einfach nur ein nettes Gesellschaftsspiel? Wobei diese Kontrafaktizität, das ist ja nichts Neues. Das gab es schon bei Livius übrigens. Der spekulierte zum Beispiel, was gewesen wäre, wenn Alexander Rom erobert hätte. Ja? Und auch 1490, Tirant le Blanc von Jeannot Martorell ist ein Spiel mit der Frage, was wäre passiert, wenn das Byzantinische Reich das Osmanische Reich besiegt hätte und dergleichen? Ich finde es interessant. Es gibt auch ein Buch von Randall Munroe, ja, das heißt What If? Und es steht im Untertitel wirklich wissenschaftliche Antworten auf absurde hypothetische Fragen. Und ich finde es ganz lustig, wie er das beschreibt. Also er hat Physik studiert und sieht sich selbst als eine Art Dr. Sommerteam für verrückte Wissenschaftler. Ist Comiczeichner gewesen, hat seinen Abschluss übrigens bei der NASA im Bereich Robotertechnik gemacht und hat dann angefangen, Fragen zu beantworten. Was wäre, wenn die Erde und alles auf ihr plötzlich sich nicht mehr drehen würde, die Atmosphäre aber ihre Geschwindigkeit beibehielte? Richtig harte Nüsse. Das Buch ist bei Knaus erschienen im letzten Jahr und bei uns im Weihnachtsgeschäft ein richtiger Renner gewesen. Er bekommt wissenschaftliche Fragen gestellt und muss darauf anständige Antworten geben. Das ist zwar jetzt kein kontrafaktorisches Erzählen, aber es ist ein Hineindenken in Möglichkeiten. Und ja, kontrafaktorisches Erzählen, auch das finde ich, hat in der Science Fiction eine Berechtigung. Ja, unbedingt. Und ist teilweise ein richtig interessanter Weg, die Gegenwart zu betrachten.
Ja, ich wollte auch noch den Titel eines Buches herausfinden. Vielleicht hast du den gerade parat und den hier nennen. Und zwar ist das nicht direkt Science Fiction, sondern wahrscheinlich mehr in dem Bereich fantastische Literatur einzuordnen. Da geht es darum, dass die Nazis den Krieg gewonnen haben und Deutschland jetzt schon in der wiederholten Generation unter nationalsozialistischer Herrschaft steht. Und ein englischer Gefangener ist eigentlich inhaftiert, schafft es dann auszubrechen und wird dann von den Nazis gejagt. Also es ist ein englischer Schriftsteller, der das geschrieben hat. Das ist.
Meinst du Robert Harris, Vaterland?
Nein, 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 das meine
Kommt
ich
das
nicht. Nee, es
in,
ist ein
aber das ist auch
relativ
so eins.
ja, genau, es ist ein relativ unbekannter Roman, der bei Festa jetzt bestimmt auch schon vor 15 Jahren mal erschienen ist.
Okay. Das sagt mir jetzt, da weiß ich jetzt nicht Bescheid.
Es geht eben
Aber.
halt auch von so einer Bedingung aus, dass was, wenn, ne, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten.
Ja, das ist einer der meisten kontrafaktischen Erzählungsstränge, die in der Literatur und in der Science Fiction immer wieder benutzt werden. Man denke da an Norman Spinrad mit Der stählerne Traum, in der Hitler angewidert vom nationalsozialistischen Dünkel nach Amerika flieht und dort Comicschreiber, Comiczeichner wird und einen Fantasy-Roman schreibt. Dieses Buch, Er ist wieder da. Naja, das ist nicht wirklich kontrafaktisch, aber das spielt auch mit diesem Ding. Ja, kontrafaktisches Erzählen in der SF-Literatur sehr, sehr, sehr bekannt. Als Denkspiel ist uns das beim Arkham Insiders Podcast auch immer wieder begegnet, nämlich in der Frage, was wäre eigentlich, wenn Lovecraft heute leben würde? Und da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Genau, stimmt. Und es gab ja diese Panel-Diskussion, What if Lovecraft had lived to the 60s? Die haben sich das ja sogar als Name der Veranstaltung auf die Fahnen geschrieben.
Ja, meine Meinung dazu ist, geht nicht, hat keinen Zweck, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich habe ich mich dabei, dass ich es eben doch tue. Das, ja, aber eine elegante Überleitung vom kontrafaktischen Erzählen über, dass wir vielleicht auch mal eine Extrasendung machen sollten. Also ein bisschen das Ganze etwas dezidierter ist natürlich Philip K. Dick, das Orakel vom Berge. Philip K. Dick nämlich hat den Rang eines Klassikers, das wissen wir, denn er ist ja schon in der Library of America herausgegeben worden. Aber Philip K. Dick ist jetzt kanonischer Klassiker, wie die Fantastisch in ihrer letzten Ausgabe schreibt, denn die Reihe Fischer Klassik hat die Philip K. Dick jetzt in ihre Erscheinungen aufgenommen, neben Joseph Conrad, Alfred Döblin und, wie ich lustig finde, der Rezensent schreibt hier auch noch Charles Bukowski. Und hat als Science-Fiction-Autor den Stand Klassiker der Moderne. Ja, das ist so eine Sache. Denn der Heyne Verlag hat ja auch schon mal versucht, Philip K. Dick so weit wie möglich herauszubringen. In den 80er Jahren ist er hier und da mal erschienen. Es gibt also mehrere Verlage, die sich seiner angenommen haben. Jetzt versucht sich der Fischer Verlag daran. Was sehr schön ist, die werden alle ein Design haben. Ich habe auch schon ein paar im Laden. Und mitgenommen zum Reingucken habe ich Philip K. Dick Total Recall Revisited. Das ist die besten Stories. So, wir wissen, dass er mindestens 118 Kurzgeschichten geschrieben hat. Und hier sind es gerade mal zwei Hände voll. Ich glaube, es sind 10 oder etwas mehr. Aber, naja, nicht alle.
Sie
Das
sind in deinen
finde ich wieder
Augen
etwas
zu
störend.
wenig.
Es sind in meinen Augen definitiv zu wenig. Was allerdings auch eine rechte Frage sein kann. Denn bei 2001 ist die Kassette erschienen. Alle 118 Kurzgeschichten von Philip K. Dick. Und das ist immer so eine Frage, wer hat die Rechte an der Übersetzung oder wer darf übersetzen und so weiter. Die Zusammenstellung der Geschichten hier in dem Kurz, in den, die besten Stories in dem Kurzgeschichtenband ist Total Recall. Als Blobbel hat man es schwer. Hochstapler, Variante 2, Minority Report, die elektrische Ameise, das Vaterding, Verwirrspiel, die Präpersonen, Foster, du bist tot. Autofab und eine außerirdische Intelligenz. Von denen sind alleine schon drei Stück verfilmt worden. Nämlich Total Recall natürlich, klar. Variante 2 und Minority Report. Das Vaterding ist so eine Art, ja, man kann es sich vorstellen, wie die Körperfresser kommen, also Body Snatchers. Hat so ein bisschen was davon. Das ist ein guter Querschnitt, ja, aber zufrieden kann man damit jetzt noch nicht sein. Die haben allerdings auch schon einige Romane herausgegeben. Natürlich Blade Runner. Was ich toll finde, die drei Stigmata des Palmer Eldritch ist wieder erschienen. Das war schwer zu bekommen vor ein paar Jahren noch. Und da gab es auch mal eine Hörspielfassung vom, ich glaube, Süddeutschen Rundfunk. Mit natürlich Udo Schenk, sonst würde ich es gar nicht erwähnen. Ja, und das insgesamt bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass die Philip K. Dick Sachen wieder in einem anständigen Verlag erscheinen. Naja, gut, anständiger Verlag, das ist natürlich jetzt etwas despektierlich ausgedrückt, aber dass sie ordentlich gedruckt werden und ordentlich revidiert werden, redigiert werden und dass mal da einer drüber guckt und dass sie überhaupt wieder greifbar sind.
Ja, natürlich. Sind Sie irgendwie mit Nachworten noch versehen, oder?
Ja, sie sind mit Nachworten versehen. Das jetzt hier von mir erwähnte Total Recall ist von Thomas von Steinecker. Hat ein Nachwort geschrieben. Ja, genau. Was ich krass finde, ich habe es noch nicht vollständig gelesen, aber der Rezensent, der fantastisch schrieb was von einem schludrig recherchierten Nachwort. Und zugegebenermaßen, wenn das in der Fantastisch steht, dann stimmt das wohl auch. Ich hatte auch den Eindruck, da wäre es etwas mit Nachlässigkeit behandelt.
Okay, ja gut, die werden natürlich den Maßstab entsprechend hoch anlegen. Aber ja, vielleicht muss man sich da zu so einer Kompromisshaltung durchringen. Wie du schon sagtest, es ist natürlich schön, wenn die Sachen überhaupt mal wieder im Druck erscheinen und wenn er sich da in guter Nachbarschaft befindet zu so Leuten wie Döblin und Konrad Bukowski.
Okay, ich sehe. Ich mache das mit Nachsicht. Aber für, ja. Philipp K. Dick hat ja nicht nur, hat ja SF geschrieben, um Geld zu verdienen. Er hätte ja lieber ernsthafte Romane geschrieben und ich glaube, mindestens 10 wirkliche Mainstream-Novels hat er geschrieben, die auch teilweise in Deutsch beim Liebeskind Verlag in München erschienen sind. Aber er hat in seiner Jugend wahnsinnig viele Pulp-Magazines gelesen. Und das kann man als Schundliteratur bezeichnen, oder?
Genau, ja. Daran haben viele sich geschärft, ihr literarisches Handwerkzeug. Kommen wir jetzt zu einem Autoren, der sicherlich nicht in irgendeine Klassikerreihe aufgenommen werden wird. Und zwar ist das ein Buch, das habe ich vor einigen Wochen mal mitgenommen und dann auch innerhalb eines Nachmittags oder sagen wir von 1,5 Stunden durchgelesen. Es ist von Michael Rohrbach und heißt Die gläserne Maske, 1985 im Goldmann Verlag erschienen. Zum Autoren kann ich ein bisschen was sagen. Rohrbach lebte von 1924 bis 1986. Er wurde noch als junger Erwachsener, nämlich mit 18 Jahren, zur Wehrmacht eingezogen und nahm noch am Krieg an der Ostfront teil. Dort wurde er auch mehrfach verwundet. Nach Kriegsende und Kapitulation war er dann als Journalist tätig und begann mit dem Schreiben von Romanen, von denen erstmals 1957 einer veröffentlicht wurde. Der trug den Titel Die verratenen Söhne. Es ist charakteristisch für viele dieser Romane, die er im Laufe seines Lebens geschrieben hat, insgesamt hat er es auf 50 Stück gebracht, circa, dass er darin die Kriegserlebnisse bzw. die Nachkriegserlebnisse verarbeitet. Und Rohrbach ist, das ist das Interessante, gehört zu so einer Generation wie Will Berthold und der allgegenwärtige Heinz G. Konsalik. Das ist noch so eine kernige Generation von Autoren, die noch aktiv am Krieg teilgenommen hatten und dann mit ihren abenteuerlichen und autobiografischen Romanen im Nachkriegsdeutschland wirklich zu Bestseller-Autoren wurden. Also Konsalik ist allgegenwärtig, wie gesagt, der Arzt von Stalingrad, auch erfolgreich verfilmt worden. Und das war so eine ganz besondere Form, meine ich auch, der Vergangenheitsbewältigung oder der Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit. Also diese Leute wurden unglaublich viel gelesen in Deutschland.
Ja, die sind immer noch in gewisser Weise gegenwärtig, wenn man sich mal einen durchschnittlichen Gebrauchtbuchladen anguckt. Da, die sind nicht wegzudenken.
Nein, also gerade mit
Was?
Konsalik wird man wirklich zu bombardiert und das wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis die Sachen mal verschwunden worden sind. Aber kein ernsthafter Literaturfan wird dir diese Sachen empfehlen wollen. Aber wie gesagt, sie sind halt immer noch da.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht lesen. Aber alles, was gegenwärtig immer noch als Schundliteratur bezeichnet wird, da habe ich eine Menge
Ja, natürlich.
Spaß
Also wie gesagt, kommen wir kurz zu dem Buch Die gläserne Maske. Das
Ja.
kann allgemein unter dem Begriff fehlgeleitete Großstadtjugend zusammengefasst werden. Also schon das Cover ist ein echter Hingucker. Das hat mich dann auch motiviert, das Buch sofort mitzunehmen. Da sehen wir einen jungen Rowdy mit Rockerkutte und Sonnenbrille, der dem Betrachter provokativ eine Knarre entgegenhält. Und der Klappentext liest sich wie folgt. Für Karin Kastel war es, als starre die Stadt sie aus den geschlitzten Augen einer tausendfach schillernden gläsernen Maske an. Die Steine der Häuser waren die harte, brutale Stirn, die Straßen die gewaltigen Kiefer, mit denen die Stadt die Menschen fraß, St. Pauli der Bauch und der Unterleib der Stadt, dunkel und finster, umgürtet von der schillernden Reeperbahn. Karin hasste diese kalte, sterile, unbarmherzige, hochnäsige, wohlanständige, blasierte Stadt. Sie hatte Tom auf dem Gewissen. Also der Klappentext ist tatsächlich noch das Beste an dem ganzen Buch. Das ist eigentlich eine komplette Realsatire, spielt im kleinkriminellen Milieu in Hamburg, Reeperbahn, St. Pauli, ist im schlampigsten journalistischen Tonfall verfasst. Wie gesagt, man kann es wirklich in einer Stunde oder in 1,5 durchlesen. Es ist schon mit eins der letzten Bücher Hornbachs, 1985 erschienen, er ist 1986 gestorben. Mich wundert, dass das sowas noch herausgegeben wurde, auch von so einem populären Verlag wie Goldmann. Damit hatte man eigentlich keine Chance. Vor allem, er trifft dort überhaupt nicht den Ton der Jugendlichen der 80er Jahre. Das hört sich wirklich mehr wie so 50er Jahre Jargon an. Hornbach selbst, mit dem ist auch eine tragische Geschichte verbunden. Er lebte mit der Schriftstellerin Alexandra Cordes zusammen. Ab den 70ern lebten sie in der Provence und Hornbach gab sich wohl gerne so ein bisschen raubeinig, war ein Waffennah, hat öfter in Afrika recherchiert und trug zum Beispiel einen Löwenzahn an einer Kette um den Hals. Und die Geschichte endet damit, dass er sich und seine Frau, erst die Frau, 1986 erschossen hat in dem gemeinsamen Haus in der Provence und sich dann auch selbst noch erschossen hat.
Oh wei, Hilfe. Das ist ja heftig. Schund, also du Schundliteratur eben.
Ich spreche absolut keine Empfehlung für dieses Buch aus.
Keine Empfehlung. Okay. Ich finde die Entwicklung der Schundliteratur, der sogenannten Schundliteratur, ja sehr interessant, dass es im 18. Jahrhundert schon eine Auseinandersetzung zur literarischen Qualität von Romanen gab, was auch gleichzeitig mit der Alphabetisierung der unteren Schichten zusammenhängt. Diese Lesesucht von Bediensteten und Frauen und Arbeitern, das wurde ja immer mehr. Die waren des Lesens mächtig, das war kein Verschlossenes mehr. Und ich glaube, Kleist war das, kann ich mir gut vorstellen, der sich irgendwo in einem Brief beschwert hat, dass eine öffentliche Bücherei wenig Schiller dafür viel eben solchen Schund vorredet, hat irgendwelche Gespensterromane und Liebesromane. Und in der Weimarer Republik gab es 1926 ja tatsächlich einen Gesetzentwurf, ne, gegen literarisch mindere Qualitäten.
Ja, das sind wahrscheinlich Werke oder auch schon im 19. Jahrhundert, die heute totale Raritäten darstellen. Also alles, was eben nicht so berühmt geworden ist.
Der Luftpirat und sein lenkbares Luftschiff zum Beispiel, ja, gehörte auch zu den verübelten Werken. Ja, also es gab auch teilweise so Kriegsschundliteratur im Deutschen Reich 1916, wo dann unter dem, das sah dann aus wie ein Kriegsroman, waren dann aber wirklich Liebes- und Abenteuer- und auch sogenannte Verbrecherromane. Und das sollte natürlich unterbunden werden. Und interessanterweise, die CDU-CSU hat kurz nach Aufhebung der Presselizenzierung sofort beantragt, diesen ganzen Schundparagraphen wieder auszubuddeln und das Schundgesetz von 1926 sofort wieder zu implementieren. Das ist schon vielfach Bildungsdünkel und schlichte Ignoranz, wie ich finde. Es gab sogar 1955 groß angelegte Umtauschaktionen, wo man Schmöker und Comics gegen gute Bücher eintauschen konnte. Ja, ich stelle mir gerade vor, so Typen wie wir, ne, gehen dahin. Haben Sie auch die John Sinclair? Ich habe hier einen Dostojewski, den brauche ich nicht mehr. Ich hätte gerne, falsch verstanden. So. Und auch 1954, gerade in derselben Zeit, hat der Psychiater Frederick Wertham Seduction of the Innocent geschrieben, in dem er die schädliche Wirkung von Horror- und Kriminalcomics auf Kinder und Jugendliche nachzuweisen, im Wikipedia-Artikel steht vollkommen zu Recht nachzuweisen, versuchte. Oder es erinnert mich an einen Film von oder mit Jerry Lewis, Der Maler und das Mädchen. Mhm. Kennst du den?
Nein.
Der ist natürlich mit Dean Martin und Dean Martin verdient sein Geld als Comiczeichner. Und Jerry Lewis gilt als Paradebeispiel dafür, wie schädlich Comicliteratur ist oder Comicbooks. Und er hat aber Albträume und in Dean Martin fällt nichts mehr ein, was er zeichnen kann. Und dann hört er Jerry Lewis im Schlaf reden und er erzählt komplette Geschichten. Komplette Geschichten, die Dean Martin dann als Comic veröffentlicht. Ja. Das ist so großartig. Jerry Lewis ist sowieso großartig, aber diesen Film, den habe ich vor 20 Jahren gesehen oder noch mehr. Und mir fällt gerade ein, dass ich ihn haben will. Genau aus diesem Grund. Genau in diesem Grund. Ich glaube, heutzutage findet niemand mehr Jerry Lewis komisch. Ich finde ihn immer noch prima.
Ja, wir haben ja sowieso einen speziellen Geschmack. Wir müssen irgendwann dann auch mal eine Folge über EC Comics machen, Educational Comics. Die kann man ja auch als Horror- und Science-Fiction-Fan nicht ignorieren. Da waren bahnbrechende Leute am Werk. Ja, das war noch eine Zeit, als Comics noch nicht so arty waren oder man war auch noch weit von den Graphic Novels entfernt.
Ja, wobei ich sagen muss, so manche Graphic Novel, da können wir mal in der nächsten Pick of the Week Folge drüber vielleicht kurz sprechen. Und manche Graphic Novel, die haut mich einfach um. Das sind so teilweise so großartige Kunstwerke dabei. Es gibt, also Bilder können eine Menge bewegen, was wir in diesen Tagen auch leider traurigerweise erfahren mussten. Aber was ich gelesen habe, ist, es soll eine neue Sandman-Serie geben mit Neil Gaiman.
Okay.
Aber da finden wir vielleicht noch ein bisschen was raus und machen das in der nächsten Folge, oder?
Ja, machen wir in der nächsten Folge, aber wir müssen noch einen letzten Punkt erwähnen,
ja.
Den Schundparagraphen überlebt hat. Und zwar ist das der Betreiber des Schundliteraturblogs. Ich weiß gar nicht, ob du schon dazu gekommen bist, dir den anzugucken.
Ich habe heute mal kurz reingeguckt.
Ich musste allerdings sofort an dich denken, weil der ist nämlich nur echt mit dem Divi-Preisschild 89 Pfennig im Header.
Ja.
Ich hatte eigentlich sofort den Verdacht, dass du den betreibst zu nehmen.
Ja. Nein, 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 so genial bin ich nicht.
Und mir noch nichts erzählt hast.
Nein, das würde ich nie tun.
Ja, der Schundliteraturblog, der ist seit 2012 online, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat mehrere Kategorien: Fantasy, Grusel, Horror, Krimi, Mystery, Science Fiction und Thriller. Und er tut eigentlich genau das, was wir auch gerne tun wollen, was wir auch gerne tun, was wir auch zum Beispiel in unserer Taschenbuchfolge besprochen haben. Es geht viel um einschlägige 80er-Jahre-Taschenbücher, um die entsprechenden Verlage, Bastei, Lübbe, Heine und so weiter. Manchmal bringt er auch so Sachen wie eine Zigarettenwerbung in einem Taschenbuch und zwischendurch eine Lux-Filter und solche Geschichten. Und von den Autoren, das sind eigentlich die, Mirko, die du mir Tag für Tag von morgens bis abends um die Ohren haust. Das Donald A. Wallheim, E.C. Tubb, Michael Moorcock, Cyril M. Kornbluth, Flash Gordon, Perry Rhodan, also alles Leute, die neulich erst gestorben sind oder schon länger tot sind und bald wiederkommen.
Ja, ich gucke gerade auf die Seite. Es ist tatsächlich ein Divi-Preisschild. Richtig, das hatte ich vorhin gar nicht gesehen. Das ist großartig. Jan Tenner, oh mein Gott. Das ist ja großartig. Ich sehe hier gerade, erwachsene Männer hören Jan Tenner. Das gefällt mir.
Ja. Das ist großartig. Schön ist auch die Arbeitsgruppe, in der der Autor, wie heißt der, Jens Meng aus Isselburg, im westlichen Münsterland, die Arbeitsgruppe, der angehört. Er ist nämlich Mitglied im ehrenwerten Club der erfolglosen Blogger. Da kann man sich dann solche Buttons und Logos runterladen und die auf sein eigenes Blog packen. Null Besucher, null Besucher. Das gefällt mir auch sehr gut.
Ja, das ist ein, den müssen wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Das macht ich scroll gerade ein bisschen rauf und runter, das ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Das ist schundliteratur.blogspot.de. Auf jeden Fall mal reingucken, macht richtig Spaß.
Ja.
Divi, 89 Pfennig, wow. Okay, das war's für heute von Sigma 2 Foxtrot Pick of the Week. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Wir folgen mit einer ganzen Menge im Jahr 2015. Wir haben uns viel vorgenommen und wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt.
Ja, ich würde sagen, bis dann. Ich bin Axel.
Ich bin Mirko. Wir hören uns.
Bis dann. Ciao.